Mensch, Leute, wo wart ihr denn die ganze Zeit? Schön, dass ihr wieder da seid. Na, dann kommt mal rein, zur alten Dame.
Blau-Weiß sind unsere Farben. Hertha ist unser Verein. Wir werden dich im Herzen tragen und lassen dich niemals allein. Oh, 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 oh.
Mehr Bier, bitte.
Ups. Na, das war wohl nichts.
Fang mal an zu lachen, hysterisch.
Warum?
Weil es geil ist.
Du bist einer, ey.
Hallo David, guten Morgen.
Ja, grüß Gott. Ihr Saupreisen. Oh, zapft is.
Kommst du heute direkt aus dem Bayerischen, ja?
Oh, what?
Ein Prosit.
Oh, zapft is.
Sehr schön, man hört es schon, bevor wir anfangen. Hallo. Hallo alle da draußen. Schöne Ostern, euch auch fröhliche Ostern. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute 38. Folge. David ist aktuell in Bayern, war gestern in Ulm, richtig?
Richtig. War das jetzt besser? Jetzt versuche ich hier irgendwie einhändig leichtes Hefeweizen einzugießen. Ja? Hört man das?
Ah, ja.
Oh, das funktioniert sogar. Wunderbar.
Wunderbar. Es ist für alle da draußen, wir haben den Ostermontagmorgen. Es ist 11.30 Uhr. Wir nehmen heute auf eine Ostersonderfolge für euch da draußen, weil wir Unfassbares erlebt haben, ihr sicherlich auch, aber davon wollen wir euch
genau,
heute berichten.
Genau, der Papst ist gestorben. In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sanctus. Siehst du, ich habe noch einen Schritt getrunken und stotter mir schon einen ab.
Das ist wahrscheinlich genau das Problem. Der ist gerade eben kam, die Breaking News, ne?
Ja, du kam heute Morgen beim Frühstück, ja.
Ja, finde ich auch krass, also kurzer Exkurs, aber dass jetzt wirklich an Ostern der Papst verstirbt. Gab es das schon mal in der langen Geschichte der Papstreihen?
Ich weiß es nicht, aber der Witz beim, was heißt Witz, da ist Mensch gestorben, aber der Witz ja. war jetzt, man soll nicht päpstlicher sein als der Papst, aber selbst der Papst ist päpstlicher als der Papst, weil er muss natürlich an Ostern sterben.
Vielleicht haben die den auch wieder abgeholt, auf dem Planeten, wo er herkam, aber dazu am Ende der Folge mehr. Noch ist es ja Gott sei Dank ein Fußball-Podcast. Bevor wir gleich mit Hertha einsteigen, es ist leider, und jetzt muss ich kurz einmal traurig werden, du hast es sicherlich ja auch mitbekommen. Ich nehme an, dass in Bayern nicht nur wegen des Papstes die Fahnen auf Halbmast stehen, sondern auch wegen des Verlustes, genau, Werner Lorand ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Ich muss mal ganz persönlich dazu sagen, mich hat das tatsächlich wirklich ein bisschen getroffen. Du, David, weißt es, ich bin ja da unten aufgewachsen, ne? Im Exil, im Speckgürtel von München aufgewachsen und meine Jugendjahre haben neben Hertha, ne, die man ja damals in den 90ern immer noch sehr schlecht, vor allem als Jugendlicher, ständig besuchen konnte, habe ich als Substitut jahrelang bei den Löwen in der Westkurve abgehangen. Und da war tatsächlich auch die große Zeit, das TSV 1860, zwischen 92 und 2001, als Werner Lorand unter der Ägide von dem vollkommen durchgeknallten Karl-Heinz Wildmoser, dem damaligen Präsidenten, aus diesem, sagen wir mal, Chaos-Club der Löwen, einen ernstzunehmenden Club, der auch zumindest in Teilen mal eine Relevanz in der Bundesliga und vor allem dann auch in der Champions League oder sagen wir zumindest in der Qualifikation erlebt hat. Und mich hat es tatsächlich wirklich ein bisschen traurig gemacht jetzt mit Werner Lorand einfach, weil es auch so ein Held meiner Jugend auch tatsächlich ist. Und wenn ich als kurze Anekdote eins erzählen darf, dann Werner Lorand war zwar immer ein wahnsinnig granteliger Typ, so, ne? Wir kennen ihn alle noch irgendwie in Trainingsanzug aus Ballonseide, der immer nur am Fluchen war, aber und so Sprüche über seine eigenen Spieler gebracht hat, wie die Spieler sollen rennen und das Maul halten. War ja aber tatsächlich ein sehr zugänglicher Typ. Es gibt das sogenannte Löwenstüberl. Und da habe ich ihn dann doch das ein oder andere Mal nach den Trainingseinheiten, die wir uns dann da auch immer angeguckt haben und dann immer selber noch ein Auge da genommen haben, dann auch getroffen, weil er da immer dann auch selber saß irgendwie dann in der halben oder in der Stunde, die er da saß, immer 20 Zigaretten geraucht hat und dann allen Leuten irgendwie Frage und Antwort gestanden hat. Also nicht nur Journalisten, sondern vor allem auch Fans. Und also wie gesagt, Lorant, danke für alles, was du geleistet hast um die Löwen. Und ich werde dich wirklich vermissen. Ruhe in Frieden. Dankeschön.
Ja, man muss dazu sagen, wir sind hier, also wenn München, dann blau, ist logisch. Und wir sind hier tatsächlich auch im Münchner Speckgürtel, auch im blauen Gebiet. Da werden einige Fahnen auf Halbmast hängen und die Kreuze dann halt heute noch dazu. Also ja. wenn du so als 60er Bayer, da hast du echt ein beschissenes Oster gehabt.
Ja, absolut, absolut. Lass uns wieder in positivere Gefilde kommen.
Genau, warte, ganz kurzer Einschub. Da wir uns ja gerade in Bayern befinden und hier so eine ja halbwegs feste Basis haben, falls halt einer hört von den Hertha-Freunden München oder vom UFC aus der Oberpfalz, meldet euch doch gerne mal. Also entweder bei uns oder beim UFC Exilatan aus Niedersachsen.
Ja? Genau.
Prost.
Prost. So, dann erzähl doch mal, David, wir haben gestern schon wieder gewonnen. Es war jetzt der vierte Sieg im fünften Spiel. Ich glaube, Stefan Leitl hat das geschafft, was vermutlich seit 30 Jahren kein Hertha-Trainer mehr geschafft hat. Sehe ich das richtig?
Also die Statistik habe ich jetzt nicht im Kopf, aber gefühlt ja, definitiv.
Gefühlt ist es so, ne? Also gefühlte Wahrheiten sind auch Wahrheiten. Deshalb sagen wir jetzt mal, bester Trainer, den wir vermutlich seit 30, für, ach komm, seit 50 Jahren hatten.
Seit Pfiffi Kronzbein.
Genau. Du warst gestern in Ulm. Erzähl mal, wie war's? Ulm, kleines Stadion. Ich habe irgendwie gelesen, ich war tatsächlich nicht, dass ich mich dran erinnern könnte, mit Hertha jemals in Ulm.
Ja,
also, aber kleines Stadion mit Charme hieß es gestern irgendwie.
Also die Geschichte muss ein bisschen, ganz kurzer Exkurs vorher. Wir sind jetzt tatsächlich mit der Regionalbahn hingefahren, weil aus Bayern, ne? Kannst ja hin. Mhm. Alle anderen, die mit dem ICE angereist sind, am selben Tag, die hatten so ein bisschen Probleme, weil da wird viel gebaut in Nordbayern und es gibt lustigerweise eine Autobahn von Ulm nach Norden, aber keine ICE-Strecke nach Norden. Die gibt es nur in Ost-West-Richtung. Das heißt, du kommst entweder nach Augsburg oder nach Stuttgart, aber nicht hoch nach Würzburg oder sowas. Und dann steigst du da aus und dann hatten sie natürlich Gepäck dabei. Rucksäcke. Ja, also am Bahnhof entweder alle Schließfächer kaputt oder die drei, die funktioniert haben, belegt. Dann standen wir da so. Wir hatten natürlich kein Gepäck dabei, aber die Leute, mit denen wir da waren. Grüße gehen raus an Rob Tigerius und Felix.
Und liebe Grüße auch von hier.
Dann sind wir einmal in die Stadt gerannt, weil da hieß es, naja, irgendwie am Rathaus gäbe es Schließfächer in so einem so einem Radunterstand. Ja, da gab es 10 so Boxen für Fahrräder, die du dann halt auch theoretisch als Schließfächer benutzen kannst. Auch kaputt.
Scheiße.
So, dann sind wir Richtung Stadion. Wir haben ein bisschen was von der Stadt gesehen. Auch auf dem Rückweg, ne, sind wir einmal andere Route durch die Innenstadt. Sehr hübsche Stadt. Kann man empfehlen. Kann man mal echt sich antun. Fischerviertel waren wir nicht. Leider. Was auffällt ist, sie haben überall Parkhäuser. Also wirklich überall. Selbst unter dem Marktplatz ist unten drunter eine Tiefgarage. Genau, da sind wir zum Stadion hin. War alles ganz friedlich, alle ganz nett. Also auch am Bahnhof und so haben uns alle ganz freundlich geholfen. Dann ist in der Nähe vom Stadion das Maritimhotel Ulm. Das möchte ich hier nochmal besonders erwähnen, weil da sind wir dann einfach zur Rezeption hin, haben gefragt, naja, was ist hier mit den Taschen? Und er sagte dann sofort, ach, kein Problem, nehmen wir. Ja, wir zahlen auch. Nee, braucht ihr nicht. Nee, alles gut. Hier kriegt ihr eure Nummer und dann könnt ihr nach wieder abholen. Alles gut. Also Ehre ans Maritimhotel Ulm. Alles super. Dann sind wir schön an der Donau lang zum Stadion. Und auch alle friedlich, freundlich. Haben wir uns da noch mit Ulmern unterhalten. Alles super. So, dann kommst du zu diesem Stadion. Also ich sag mal,
darf ich mal, bevor du zum Stadion was sagst, darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Ich habe mich jetzt wirklich die ganze Zeit zurückgehalten, aber
ja.
Ulm liegt ja im Grunde genommen so, also fast schon drin, Schwäbische Alb, richtig?
Ja.
Wenn man jetzt mal außen vor lässt, dass man, also gemeinläufig in Bayern immer sagt, in der Schwäbischen Alb sind die Kühe schöner als die Frauen, würde ich trotzdem gerne nochmal wissen, wie du den Dialekt empfanden hast. Weil du sprachst jetzt die ganze Zeit davon, dass du dich mit den Leuten super verstanden hast. Hast du sie denn auch inhaltlich verstehen können?
Also einen Akzent hatten sie, so leicht schwäbischer Einschlag, aber
ja,
tatsächlich sehr verständlich. Also na, okay. Das war alles, also hast du gehört, dass das ein bisschen anders ausgesprochen wurde, aber ansonsten war das Ding. Und das mit den Kühen und den Frauen, da würde ich tatsächlich sogar zustimmen.
Sehr schön. Na gut, so mach mal Stadion weiter bitte.
So, Stadion musst du dir so vorstellen, das ist ein Oval, gibt ja in der Mitte auch eine also es gibt ja erst auch noch eine Tatanbahn außenrum, dann ist das Spielfeld. So, und im Prinzip, ja, außenrum natürlich einmal ein Zaun mit den Eingängen und so weiter, aber wenn du ins Stadion selber rein willst, dann gehst du nicht durch einen Durchgang, sondern du gehst quasi einmal, für uns Norddeutsche, einmal einen Deich hoch und auf der anderen Seite vom Deich sind dann die Tribünen. Wie so ein Amphitheater. Ja. Also du gehst von außen erst so eine Treppe hoch und dann verteilst du dich da auf die Blöcke. Also das Ding ist, also absolut geil, absolut Regionalliga, aber halt auch Regionalliga. Zweite Liga hat das Ding nichts verloren.
Ja.
Also es waren irgendwie 17.200 oder sowas, war also ausverkauft, glaube ich. Also Regionalliga passt das super hin, echt geiler Charme, aber zweite Liga, auch die ganze Geschichte nicht. Du kommst da zum Stadion hin und dann haben sie da, na heißt es, ne, ihr müsst halt darum, ne, du, wenn du an der Donau langläufst, dann kommst du von Süden und wir müssten halt Eingang Nord. So, also einmal so links rum quasi. Dann stehen da zwei Hansel mit ihrer Sperre und sagen, nee, hier dürft ihr nicht, ihr müsst einmal so da um die Häuserblöcke außen rum.
Ja.
Dann war da aber auch die Gehwege gesperrt, weil die neu gemacht werden und also von einer Straßenseite auf die andere und wieder zurück und keine Ampeln, sondern durch den Verkehr durch und so. Die Ulmer haben sich auch ausgekotzt, haben gesagt, hier ist Katastrophe.
Ja.
Und dann kommst du am Eingang Nord an, guckst einmal nach rechts und denkst dir, ja, oder sie hätten einfach die Absperrung nicht machen sollen, dann wären es irgendwie maximal 50 Meter gewesen. Also wir sind jetzt tatsächlich noch mal eine Viertelstunde außen rum gelaufen, anstatt einfach 50 super. Meter geradeaus.
Ja, super. Und das, obwohl das Stadion sowieso so klein ist. Super.
Genau, also es ist, die Situation um Stadion ist absolute Katastrophe. Verkehrsführung ist in Ulm absolute Katastrophe. Ja. Aber ansonsten, wie gesagt, nette Leute, nettes Städtchen.
Wie war denn die Sicht? Ich hatte von euren Fotos, die ihr so geschickt habt, habe ich immer gesehen, dass ihr ziemlich tief standet auch, ne? Und dann Tatanbahn noch dazwischen. Hat man da richtig sehen können?
Nein, also ich hatte, also stell dir Kreisliga vor.
Ja.
Weißt du, Kreisliga, du stehst hinterm Tor, weil halt da der Bierstand ist und dann du nicht so weit laufen musst. Das war ungefähr die Sicht. Also wenn du eben eher dich mitzählst als quasi ersten Rang, dann waren wir im sechsten.
Ja, okay.
Also ziemlich, also vor uns war es dann schon alles dunkelschwarz.
Ne? Ja. Die Jungs. Ja, okay. Also man hat das tatsächlich auch in der Fernsehübertragung gesehen, dass das wirklich ein monsterkleines Stadion ist, obwohl vermutlich die Kameraeinstellung schon erhöht positioniert war. War es trotzdem wie so diese manche von unseren Testspielen vor der Saison, weißt du? Wenn du denn da irgendwie fast aus Trainersicht ein Spiel verfolgst. Ne? Ist ja auch für den einen oder anderen dann schwierig, weil man mal eine komplett veränderte Sicht auf die taktischen Grundschemata. Aus Trainersicht ist auch mal neu für den einen oder anderen gewesen, sicherlich. Ne? Aber gut, hast du ja nicht gesehen, warst ja vor Ort.
Ja, aber ja, wie gesagt, Stadion ist eigentlich so Regionalliga, maximal Dritte.
Ja.
Organisation da, also das ist wirklich dann so, reden wir von Landesliga oder sowas.
Wetter war auch geil, glaube ich, ne? Zumindest erste Halbzeit. Wart ihr alle irgendwie nur im T-Shirt oder halt Trikot, richtig?
Boah, also geil kannst du schon nicht mal nennen. Es hat echt runtergebrannt. Also richtig.
Siehst du heute aus? Bist du heute krebsrot wie so ein Red Lobster oder?
Nur die Nasenspitze, weil ich hatte ja meinen schönen Fischerhut auf.
Gott sei Dank, sonst hätte man dir jetzt die Haut oben abziehen können wahrscheinlich, ne?
So ungefähr. Also das. Aber ich muss sagen, es war auch im Block alles friedlich schiedlich. Also die Leute, die es da nicht mehr ausgehalten, sind halt auf die andere Seite. Da standen so ein paar Bäume, da haben sie sich in Schatten so gesetzt.
Ja.
Im Block hast du auch gemerkt, wenig Bier. Auch bei den Ultras wenig Bier und Leute sind immer gelaufen, haben Wasser geholt.
Ah, okay, krass.
Wasser war, also deshalb die Stimmung war auch absolut friedlich. normalerweise hast du ja, irgendwer zofft sich immer mit irgendwem oder so.
Ja. Ich dachte das auch direkt am Anfang, weil man denn, also man hat euch natürlich in der Kurve wieder super laut gehört. Vielen Dank wirklich an alle Mitgereisten. Sehr geiler Support. Ich habe aber am Anfang gedacht, das gibt noch Stress irgendwie, weil es offenbar eine sehr, sehr große polnische oder sagen wir polnischstämmige Fraktion innerhalb der Kurve bei Ulm gegeben haben muss. Weil ich dachte nämlich zu Anfang, sie würden immer Kurwa, Kurwa rufen. Bis Juri dann sagte, du, ich glaube, die rufen Ulma, Ulma.
Ist doch dasselbe. Was ist der Unterschied?
Hört er sich also an. Egal. Hast du gut vom Spiel dann sehen können?
Nein. Also zum einen, dadurch, dass wir so niedrig waren, es war wirklich wie, ihr kennt das alle, so kleines Kreisliga-Stadion, wo sie dann irgendwie 6 Ränge haben maximal. Also du siehst halt nicht viel. Und da stehst du direkt hinterm Tor und direkt vor uns war natürlich die größte Fahne.
Ja.
Also du hast den allgemeinen Spielverlauf ja, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, welcher Spieler wie gespielt hat.
Naja, okay, das mache ich gleich.
Also Cesar war anscheinend wieder grausam, aber...
Ja, Cesar kommen wir auch gleich zu. Also erstmal muss man ja vorneweg sagen, dass wir das Bermuda-Dreieck, das wir im letzten Spiel hatten, haben wir aufgelöst, weil ja Maser nicht dabei sein konnte. Für den kam ja Cuisance wieder rein. Und hinten haben wir auf der... Ja, ich weiß nicht, ob es als Doppel-6 geplant war, aber was Sessa da zusammen mit Demme gespielt hat, war echt eine absolute 6 im wahrsten Sinne des Wortes. In der ersten Halbzeit ging übers Mittelfeld bei uns schlichtweg nicht viel, fand ich. Es war ein gruseliger Auftritt. Ja?
Das haben wir auch mitgekriegt, dass das überhaupt nichts zusammenlief. Also gar nichts.
Ja, man kann nicht sagen, dass die Jungs nicht gewollt hatten und lustlos waren. Das kann man da wirklich nicht sagen. Die sind alle gelaufen, die haben irgendwie Pace gemacht, die haben versucht, irgendwie Geschwindigkeit auf den Rasen zu kriegen, aber es ist nicht viel zusammengelaufen. Und das war, ich würde sagen, 2 Gründe. Der erste war, was wir gerade schon sagten, Mittelfeld hat überhaupt nicht funktioniert bei uns. Auch deshalb, weil das Mittelfeld, wenn wir mit dieser Fünferkette spielen, ne, dann sind ja in der Offensivbewegung sind ja Seevolk links und Kenny rechts, ne, mit quasi als Mittelfeldspieler engagiert. Und die haben halt in der ersten Halbzeit auch überhaupt die Jungs in der Mitte dann nicht unterstützt. Also das kam noch dazu. Die sind nicht mal irgendwie nach innen gezogen, haben auch bei Ballverlusten da wenig gemacht. Die sind eigentlich wirklich meistens auf ihrer Außenbahn hängen geblieben. War vielleicht auch eine Ansage, weiß ich nicht, aber das hätten sie anders spielen müssen. Das heißt, wir hatten auf der, wie will man sagen, auf der horizontalen Ebene, ne? Also mit lass mich kurz aufzählen, mit Seevolk, mit Demme, Sessa und den Kenny auf der anderen Seite. Das war wirklich gar nichts. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Auch wenn die dann diagonal verschoben haben, weißt du, Ball fern lässt sich ein bisschen fallen. Auf der rechten Seite meinetwegen Kenny, wenn es über links gelaufen ist, dann Seevolk eben vorgegangen. Selbst das haben sie nicht auf die Kette richtig gekriegt. Das war einfach viel zu körperlos. Und dann komme ich zum zweiten Punkt. Ulm, die waren halt, du merkst, dass die in den letzten Spielen nochmal Aufwind gekriegt haben und dass die wirklich versuchen, mit Mann und Maus in dieser Liga zu bleiben. Die waren wirklich extrem körperbetont und standen uns echt die ganze Zeit auf den Füßen. Das kommt halt einfach auch noch. Das ist auch Teil der Wahrheit. Die haben das wirklich gut gemacht.
Also zu Ulm muss man sagen, sie haben ja einen Trainer gewechselt vor jetzt 5 Spielen.
Ja.
Lechleiter heißt er. Ha, wir haben Niederlechner und Leitl und die haben Lechleiter. Die haben in diesen 4 Spielen, also davor, 7 Punkte gesammelt. Heißt, die müssten dann nach uns in den letzten 4 Spielen die zweitbeste Mannschaft der Liga gewesen sein.
Ja, die sind in der Formtabelle mit oben, ja.
Und die hatten auch über den gesamten Saisonverlauf die drittbeste Defensive der Liga.
Ja.
Also Kolbe hat ja auch gespielt, linker Verteidiger, der hat es auch echt gut gemacht.
Ja.
Der hat ja sogar auch die Flanke zum 2-2 geschlagen.
Ja, genau.
Hinten sind die gut, die sind kämpferisch gut, die sind läuferisch gut. Das einzige Problem, was sie haben, ist, sie schießen nicht genug Tore. Ansonsten würden sie da unten nicht stehen.
Denke ich auch. Und das hast du eben gerade in der ersten Halbzeit wirklich gemerkt. Ne? Die haben uns da schon irgendwie alles abverlangt. Ja?
Und das als bessere Regionalligamannschaft, weil die sind ja von der Regionalliga in die dritte, sind da durchmarschiert. Und ne? Also vor 2 Jahren waren sie noch Regionalliga.
Ja, das stimmt. Also,
großer Respekt.
so schlecht, wie die erste Halbzeit bei dem einen oder anderen aus der Hertha-Bubble gemacht wurde. So schlecht war es nicht. Es war halt kein schönes Fußballspiel im Sinne von, dass du O und A geschrien hast, weil wir so herrlich waren. So war es halt nicht, aber es war halt ein sehr, sehr kampfbetontes, typisches Zweitligaspiel, ne? Sehr rustikal geführt. Der Schiedsrichter, wie fandst du den?
Beide Seiten haben sich über ihn aufgeregt, also würde ich sagen, er hat alles richtig gemacht.
Ja, würde ich nämlich auch sagen. Ich fand, dass der betont locker war. Das war keiner, der irgendwie da über einen Platz stolziert und sich selber zum Mittelpunkt des Geschehens macht, sondern der hat auch, ich fand, der hat auch viel laufen lassen auf beiden Seiten. Und der hat das wirklich zu einem aggressiven Kick werden lassen. Aggressiv nicht über die Grenze rüber, sondern irgendwie so ein typischer, was Gresham meinte, typischer Zweitliga-Kick. Das war eigentlich sehr, sehr gut.
Fußball ist ein Kampfspiel. Das ist immer noch so.
Ja. Ganz genau. Und Ulm scheint das jetzt eben, also um es nochmal zu unterstützen, was du gerade gesagt hast, die scheinen es jetzt auch kapiert zu haben. Und hätten die früher Gas gegeben, dann wären die unter Garantie auch höher in der Tabelle, weil so schlecht waren die gestern nicht. Und wir waren aber, wie gesagt, auch nicht allzu schlecht in der ersten Halbzeit. Aber gut, hatten halt mit Sessa einen Totalausfall.
Also wie gesagt, die bayerischen Mannschaften, die ich bis jetzt erlebt habe, waren in Nürnberg, Regensburg, Ulm.
Ja.
Also die waren immer alle freundlich, war immer alle top. Da hätte ich auch nichts dagegen, wenn die oben bleiben würden. Da können andere, Braunschweiger oder was, können gerne absteigen.
Ja. Ja, was muss man noch sagen zur ersten Halbzeit? Also ich fand, wir haben schon versucht, Druck zu machen, dann irgendwann so ab der 30. Minute haben wir es dann irgendwann so ein bisschen auf die Kette gekriegt. Ich glaube, vorher hatten Scherhand und Reese auch nicht allzu viel zu melden nach vorne. Waren wirklich komplett abgemeldet eigentlich. Mhm. Und dann irgendwann so vor, 30., weiß ich nicht, 33., irgendwann ging das so ein bisschen, ne?
Ja, sie sind über Willen sind sie reingekommen. Also es waren,
ja, genau.
War nicht, dass sie so viel besser waren, aber sie wollten halt. Und ich weiß, Andreas, schönen Gruß, ich soll nicht immer zurückkommen auf Fjell, aber das ist schon halt anders als in der ersten Saisonhälfte.
Absolut, und jetzt, ey, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Also das Tor, das da ja das Ulm geschossen hat, ne? Das 1-0, das war halt wirklich das, da hast du richtig gemerkt, die Jungs, warum auch immer, sind mal so ganz kurz nochmal durch so ein Zeittor gestiefelt, durch so ein Portal und waren nochmal 6 Monate vorher Fjell-Fußball, weil sie da nämlich wirklich dermaßen dämlich auch standen, es waren ja wirklich auch alle mit aufgerückt. Also wirklich auch unsere beiden Außenverteidiger waren komplett mit vorgelaufen. Alle standen vorne rum, haben versucht, vorne irgendwie wieder diesen Scheiß mit diesem Ballbesitz zu spielen. Und sind dann in einen Konter gelaufen. Und am Ende sind 4 Ulmer sind dann auf Gechter und Leistner alleine zugelaufen. Ne? Genau. Daraus ist das Tor entstanden. Und
nicht besonders glücklich agiert haben, aber gut, zu 2 gegen 4. Ja.
Genau, aber das war auch die allereinzigste Szene, finde ich, im ganzen Spiel, wo wir einfach wirklich gepennt haben. Ich glaube, Leitl hat das auf der PK danach auch gesagt, ne? Das war halt, Stellungsspiel war einfach fürchterlich in dem Moment, ne? Da sind sie nochmal so zurückgefallen. Aber das braucht halt auch eine Zeit, bis sowas denn wieder raus ist.
Ja, ich glaube, die sind im Kopf quasi schon durch mit der Saison. Da haben sie gesagt, absteigen werden wir nicht mehr und dann so. Und dann haben sie halt gemerkt, nee, so funktioniert das nicht. Wir können das nicht einfach so locker runterspielen, weil für Ulm geht's halt noch um was.
Genau, und dann war Halbzeit. Und dann kam ein beeindruckender Wechsel. Dann kam Thorsteinsson für Sessa. Also, dass Sessa rausgeht, war klar, fand ich. Das hat also, glaube ich, auch im Stadion jeder gesehen. Das war eine glatte Gar-nicht-Leistung. Kann sie nicht mal 6 geben. Das war einfach überhaupt nichts von ihm. Sorry. Er hatte eine einzige Szene, wo man mal gesehen hat, dass der Junge eigentlich technisch extrem versiert ist und dass er, wenn er seine Rolle anders verstehen würde, so ein Maser-Fußball spielen könnte. Maser ist ja bei uns mittlerweile so eigentlich so ein bisschen das Bindeglied zwischen der Offensive und den Sechsern. Er ist ja so ein Ballschlepper bei uns, ne? Mhm. Und Maser kennst du ja auch, hast ja vor Augen oder hat ja jeder vor Augen, wie er sich anbietet und dann mit einer Körperfinte, mit einer kurzen Drehung und einer Schrittbewegung versucht, den Gegenspieler, der ja schon versucht, extrem nah an ihm dran zu pressen, den ins Leere laufen lässt und dann quasi alleine die nächsten 10 Meter bestreiten kann. Das hat Sessa ein einziges Mal auch versucht. Ich weiß aber nicht, was das werden sollte. Er war dann am Gegenspieler vorbei und hat dann aber nochmal eine Drehung gemacht. So eine, fast auch so ein bisschen so Cuisance-mäßig. Er macht das nämlich leider auch sehr häufig. Wenn er eigentlich am Gegner schon vorbei ist, nochmal eine Drehung einzubauen und dann hat der direkte Gegner wieder die 3 Meter wieder aufgeholt und steht wieder da und muss wieder ausgespielt werden. Weiß ich nicht, was das sollte, war richtig scheiße, sorry. Und dann durfte er nach 45 Minuten auch vorkommen, verdient vom Platz.
Ja, also die erste Halbzeit war insgesamt und gerade auch bei Sessa einfach eine Fortsetzung vom Darmstadt-Spiel letzte Woche.
Ja.
War einfach genau derselbe Mucks.
Ja. Ich frage mich halt wirklich, was mit dem Jungen los ist. Klar, der war irgendwie lange verletzt und so weiter, aber der kann doch eigentlich Fußball spielen, aber im Moment zeigt er leider noch gar nichts. Wie lange warten wir denn jetzt eigentlich drauf, dass er mal zeigt, wie gut er eigentlich ist?
Ja.
Keine Ahnung.
Gute Frage.
Ja. Gute Frage, nächste Frage. Mhm. Naja, wie gesagt, der Thorsteinsson kommt dann ja Gott sei Dank für ihn, der ja nun auch zuletzt nicht häufig gespielt hatte, richtig?
Ach so, genau, da muss ich noch zu erwähnen, die Stadiondurchsagen waren echt leise. Mhm. Also klar, wenn die Ulmer ein Tor geschossen haben, das hast du mitbekommen.
Mhm.
Ansonsten, wenn wir getroffen haben, hast du gar nichts gehört. Und dieser Wechsel in der Halbzeit, ich habe auch nur, also so ganz leise genommen, ja, rausgeht die Nummer Sessa.
Ja. So.
Mehr, also ich habe nicht im Stadion nicht mitbekommen, dass es Thorsteinsson war, der eingewechselt wurde.
Ja.
Von den anderen Wechseln hast du auch nichts. Du hast gesehen, da geht einer raus, aber du hast nichts gehört. Du wusstest nicht, wer kommt jetzt für wen. Dass das jetzt ausgerechnet Thorsteinsson war, also nee, der hat ja ewig nicht mehr gespielt.
Der hat ewig nicht mehr gespielt und Leitl sagte ja zu seinem Amtsantritt, dass ja jeder Spieler im Kader eine Wichtigkeit haben wird und dass alle gucken müssen, dass sie sich anbieten, weil auch jeder spielen wird. Und das hast du in diesem Moment gesehen. Dann kam Thorsteinsson, für alle vollkommen überraschend, auch unter Garantie für den Ulmer Trainer. Den hatten sie nämlich nicht auf dem Zettel. Und sehr geil, das hat man im Stadion unter Garantie nicht mitbekommen. Du hast aber am Fernsehgerät bei der Sky-Übertragung hast du gesehen, dass bevor der Anstoß zur zweiten Halbzeit war, haben sich in einer kurzen Einstellung, hast du gesehen, wie sich Thorsteinsson und Rehse unterhalten und Rehse ihm Dinge erklärt. Und da verwette ich den Arsch drauf, dass die beiden das Ding ausgemacht hatten. Weil es war ja mit dem Anstoß, spielt ja Thorsteinsson den Ball durch die Gasse durch auf Rehse, der den Ball wunderbar mitnimmt und dann halt ins Tor schießt. Ne? Das war unter Garantie abgemacht, das haben die sich vorher so überlegt, weil es kam so völlig aus dem Off, so bam, und die Ulmer hatten ihn überhaupt nicht auf dem Zettel und zack, Tor.
Wobei man natürlich sagen muss, mit diesem Wechsel kam auch die Veränderung, dass Cuisons zurückgegangen ist auf die 6 und Torstanz war noch vorne.
Genau. Hatte aber für das Tor in dem Moment zumindest, also ja, du hast absolut recht, aber,
nee, also, für, das aber Tor, für die für das System in der zweiten Hälfte.
Ja, ja, das stimmt. Aber da, genau, aber das Tor war eben, das haben die unter Garantie, das haben die vorher. Ja. Reza hat gesagt, pass auf, ich laufe jetzt steil, ich laufe zwischen dem rechten oder dem linken Verteidiger und dem zweiten Innenverteidiger, laufe ich durch und du schickst mir den Ball durch die Gasse. Und genau das haben sie gemacht und zack, hat funktioniert 1-1. Geil war, dass wir kurze Zeit später tatsächlich auch noch den Führungstreffer gemacht haben. Hast du den gesehen?
Die Tore an sich ja, diesen schönen Pass zum 1-1 zum Beispiel, den habe ich nicht gesehen, weil du da wirklich so flach bist. Also da waren halt einfach alle anderen Spieler vor.
Ja.
Konntest halt nicht sehen. Führungstreffer, ja, habe ich gesehen.
Ja. Gechter wunderbar. Setzt sich durch, gibt auf Rehse und der trotz Gegnerdruck das Ding noch mit dem Innenriss unter die Latte knallt, ne? Das war wirklich ein geiles Tor.
Also,
das wievielte Tor ist das jetzt von Rehse? Man kommt ja aus dem Zählen gar nicht mehr raus da. Das ist ja der
das
Wahnsinn.
Das siebte in den letzten 5 Spielen.
Wahnsinn. Also der hat einen absoluten Lauf. Und der hat natürlich, ne, also immer noch Trainer, sicherlich der Trainerwechsel, Hauptfaktor, aber natürlich auch mit Rehse. Also Wahnsinn, was der gerade für den Verein leistet und das Ding da komplett selber auch mit rumzieht. Das ist schon geil. Also Hut ab, wirklich. Dann gab es noch mal eine fast ein bisschen eine eklige Szene. Er wurde nämlich eigentlich im 16er gefoult.
Mhm.
Thorsteinsson hat dann tatsächlich noch drüber geschossen in der gleichen Szene, aber Schiri hat das Foul nicht gegeben. Ich würde sagen, bei Reza ist nämlich, er ist so nach hinten weggerutscht und in der Super Slow-Mo hast du natürlich gesehen, dass ihm der Fuß weggezogen wurde im 16er. Ich glaube, der Schiri, es war keine Boshaftigkeit, der konnte das wirklich nicht sehen. Da kann man höchstens mal wieder über den VAR spekulieren, warum die da nicht eingreifen. Der Schiri konnte es von der Position, glaube ich, nicht sehen. Aber das hätten Elfmeter sein müssen, definitiv.
Weil es halt alle Kölner sind und die uns das nicht gönnen, seitdem wir da 1-0 gewonnen haben. Ist ja jetzt logisch. Also brauchen wir gar nicht drüber reden.
Führte dann mit der drauf folgenden Situation auf jeden Fall dann, ich glaube, in 2 Minuten später schon dazu, dass Leitl da schon dermaßen den Kaffee offen hatte. Weil dann wieder ein weiter Pass auf Rehse gegangen ist, der auf der Mittellinie gestartet ist. Und sowohl der Linienrichter als auch Leitl standen wirklich genau auf der vermeintlichen Abseitshöhe. Linienrichter wedelt natürlich sein Fähnchen, Leitl rastet komplett aus, weil er genau da daneben steht, ne? Und sieht genauso, dass es halt kein Abseits war. Ich glaube, Rehse wäre alleine mit dem Ball aufs Tor zugegangen. Ne?
Die pfeifen
auf jeden Fall ab. Leitl rastet aus und kassiert halt Gelb. Ne? Das fand ich lächerlich. Das war die einzige Szene, die ich wirklich scheiße fand.
Also das fand ich lustig, weil das waren die Situationen, die habe ich im Stadion gesehen.
Ja.
Aber wir haben dann, als wir hier wieder zurück waren, nochmal die Sky-Zusammenfassung geguckt. Die geht ja nur irgendwie 3,5 Minuten. Da waren die nicht mit drin.
Ja, warum wohl?
Also ob es ein Elfer war oder so, kann ich dir nicht sagen. Abseits kann ich auch nicht sagen. Aber im Stadion habe ich die gesehen. Also der Rehse wäre da durch gewesen.
Ja, definitiv. Und das war auch kein Abseits. Also never ever. Das ist ja lächerlich. Also komplett lächerlich. Aber nochmal, Schiedsrichter ansonsten finde ich, hab's gerade schon gesagt, er hat ein gutes Spiel gemacht, relativ unauffällig. Das war die einzige Szene, wo man sich wirklich aufregen musste und auch sollte. Und Leitl hat's ja auch getan. So, dann haben wir das 2-2. Das müsste denn ja vor deinem Tor auf deiner Seite gefallen sein, richtig?
Ja, und das ist, also gefühlt ging das ja irgendwie so 2 Minuten, dass die Ulmer immer in den Strafraum rein und wir dann wieder raus.
Ja.
Wir hatten dann alle unabhängig voneinander das Gefühl, okay, jetzt fällt ein Tor. Das kam dann auch. Also in dem Moment, wo der Schuss quasi der Ball den Fuß verlassen hat, wusste ich, der geht rein.
Ja. Wir haben uns halt zu viel irgendwie, fand ich, da in der ganzen Phase hinten reindrängen lassen. Ne? Wir standen viel zu tief und sind nicht richtig rausgekommen. Sind da eigentlich nur noch hinterhergelaufen und dann gab es ja irgendwie Ecke und wie auch immer. Und plötzlich ploppte der Ball ja kurz vor den 16er irgendwie auf. Und dann hat der, ich weiß nicht, wie er heißt, der Ulmer, aber der hat den ja Volley vom 16er dann also ein Traumtor gemacht. Den muss er auch erstmal schießen von da.
Dennis irgendwas.
Es war aber, das meine ich halt, also das wollte ich eigentlich erzählen. Das war ein geiles Tor. Das muss man denen neidlos anerkennen oder dem Ulmer neidlos anerkennen, aber es fand das Tor, eigentlich hatten wir es relativ gut verteidigt. Also dieses Tor ist nicht so gefallen wie früher oder sagen wir in der Hinrunde noch, dass genau das passiert ist, was du eben auch gerade sagtest, dass man ja schon klar war, dass jetzt gleich ein Tor passiert. Wir standen zwar tief hinten drin, aber wir haben trotzdem weiter vernünftig verteidigt. Normalerweise wäre das nicht so ein Sonntagsschuss gewesen, im wahrsten Sinne des Wortes, hätten wir in dieser Szene kein Tor gefangen. Das will ich damit meinen, ne? Weil auch, hatte schon wieder gelesen irgendwie im Chat, dass ich halt natürlich darüber aufgeregt wurde, dass sie wieder total scheiße sind und sonst irgendwie so scheiße waren Blödsinn. Wir in dem Moment gar nicht.
Nein, Blödsinn. Also wie gesagt, in Stadionsicht waren halt, also gefühlt waren es irgendwie 2 Minuten.
Ja.
Das immer der Ball in den Strafraum und dann wieder raus. Da hatte ich das Gefühl, jetzt fällt ein Tor.
Ja.
Also hatten wir auch unabhängig von, also kann sein, dass es im Fernseher anders aussah, ne? Da war es, weil die Ulmer sich das wirklich erkämpft haben. Das ist.
Ja.
Das Tor ist gefallen, weil die Ulmer so einen Druck gemacht haben.
Ja, das ist auch so. Also das Spiel ging irgendwann eine Zeit lang ja auch wirklich dann hoch und runter, ne? Auf beiden Seiten. Also wir hatten ja auch Chancen so, ne? Das ging ja hin und her. Und es war schon grundsätzlich folgerichtig, dass ein Tor fällt. Aber was ich halt damit meine, ist, dass wir nicht durch unsere schlechte oder wiederholt schlechte Defensivleistung hinten oder die Abwehrreihe das Ding kassiert haben, sondern wir haben es halt auch da im Mittelfeld halt schlussendlich irgendwie wieder vergeigt, ne?
Ja, also ich würde sogar so weit gehen und sagen, das Tor ist nicht gefallen wegen unserem Unvermögen, sondern einfach, weil die Ulmer es erzwingen wollten.
Ja, so, genau.
Das war halt einfach deren Können.
Ganz genau. Dann wurde.
Und wie gesagt, die Flanke dazu kam von links von Kolbe. Guckt es euch nochmal an. Der ist ab nächste Saison unser Verteidiger.
Der ist auch ganz schön offensiv stark, ne? Ist mir jetzt mal aufgefallen. Ich habe den natürlich auch das ganze Spiel dann natürlich mit Argusaugen beobachtet, aber der ist ja wirklich für seine unfassbare Körpergröße ist der extrem agil. Der ist ja relativ schnell und haut ja wirklich aus vollem Lauf, kann der Flanken schlagen. Das ist schon geil.
Ja,
Ja. Und also der, wenn der wirklich zu uns kommt, dann haben wir da, glaube ich, echt einen guten Fang.
Ja, ja, den haben wir schon unter Vertrag. Der kommt ablösefrei.
Aber es wurde wahrscheinlich aufgrund der Transferfenster und so einfach nur noch nicht offenbart, oder?
Genau, aber das ist sicher.
Okay.
Also na, ich habe auch bis jetzt auch nur überall gelesen, dass das auch sicher ist.
Okay, sehr schön.
Was wollte ich sagen? Ja, genau. Also das ist ein super Jung. Der hat ja auch defensiv hat's auch gut gemacht.
Ja.
Klar, rechts, also Linksfuß in der Dreierkette links. Kann man jetzt drüber nachdenken, ist wahrscheinlich dann der Ersatz für Martin Dardai.
Denke ich auch. Also das ist ein anderes Thema, ne? Wir können auch drüber können wir jetzt auch an dieser Stelle kurz spekulieren. Ich glaube auch, dass Martin Dardai einer der Innenverteidiger ist, der gehen wird. Weil er auch also, in einem Alter ist, wo er möglicherweise die letzte Möglichkeit hat, nochmal zu gehen.
Also für mich ist klar, Maser geht.
Ja.
Und einer aus dem Trio Dardai, Gechter, Clemens. Oder ja. Dardai, A-Nationalspieler ist und halt ein Linksfuß, was es auch nicht so oft gibt, gerade in der Verteidigung, wird er die besten Angebote kriegen. Und
ja.
Wenn die beiden allein schon gehen, wir haben ja so ein korportiertes Minus von 20 Millionen, was wir reinholen müssen, dann hast du deine 20 Millionen auch voll.
Ja, ja, genau. Und ich glaube auch aufgrund des Entwicklungspotenzials, also ich finde, das ist bei Martin so ein bisschen stagniert in den letzten Jahren. Bei Gechter und bei Clemens siehst du aber, dass sie tendenziell immer noch besser werden. Ne? Mhm. Und ich glaube, man wird vermutet, also schon versuchen, genau die beiden zu halten.
Ja, definitiv.
Ja.
Glaube ich auch.
Genau. Zurück zum Spiel. So, in der 75. Minute wurde dann endlich der Goat-Lechner eingewechselt. Da habe ich mich ja persönlich wieder sehr gefreut, auch weil er natürlich dann gleich dieses geile Tor gemacht hat.
Hat er das gemacht?
Auf jeden Fall hat er das gemacht. Also ich möchte nicht, dass irgendjemand in diesem Podcast behauptet, dass der Goat-Lechner das Tor nicht mit seinem Kopf gemacht hätte.
Ich behaupte, es waren die gegelten Haarspitzen. Und wären sie nicht gegelt gewesen, dann hätte da kein Körperteil von ihm diesen Ball berührt. Aber egal, wir gönnen ihm das.
Also so wie der gejubelt hat, muss er es gemacht haben. Es war so überzeugend.
Glaube ich auch. Wahrscheinlich hat er nur einen Luftzug gespürt, aber ist egal.
Er war auf jeden Fall extrem in Partystimmung, auch nach dem Spiel, weil er dann im Interview dann gemeint hat, dass das jetzt absolut Partyalarm ist und dass die Stimmung extrem gut ist. Und ich werde jetzt auch nochmal
ein Bierchen.
Genau, ich werde jetzt auch nochmal ein Bierchen trinken, weil das tut einfach gut. Das fand ich so geil.
Was ist denn?
Also, da könnt ihr alle sagen über den Goat-Lechner, was ihr wollt. Und du hast natürlich eigentlich auch richtigerweise schon vor Wochen gesagt, irgendwie, dass man ihm jetzt langsam das Alter anmerkt. Ne? Aber für mich, für mich ganz persönlich, es ist bestimmt auch durch diesen Südbezug, den ich halt habe. Aber ich finde das einfach immer, es ist ein fantastischer Spieler. Ich finde den großartig und von mir aus kann der noch einen Zweijahresvertrag nochmal kriegen bei uns.
Ja, das ist das, was ich, ja, haben wir gestern auch drüber diskutiert. Wenn dann nur so als Stand-by-Profi oder mal bei der U23 und nur, weil er so für die Kabine wichtig ist.
Genau, das hat nämlich, da muss ich einhaken, das hat nämlich Leitl auf der PK auch gesagt, ne? Weil er meinte dann, angesprochen auf die Frage zu dem Wechsel mit Sessa, dann hat er, also da hat er, bei Sessa hat er noch erklärt, wieso, weshalb, warum, hat halt formschön erklärt oder drumrum geredet, weil er nicht sagen wollte, dass Sessa einfach scheiße war. Er hat dann gesagt, dass aus der Position heraus nicht so gut agiert wurde, ohne den Namen zu nennen. Und dass er dann eben Thorsteinsson gebracht hat, Cuisance nach hinten gezogen hat. Und den Flo hat er eingewechselt, nicht nur wegen der individuellen Qualität, sondern vor allem wegen des Charakters. Also da habe ich Gänsehaut gekriegt, ne? Weil da hat endlich einer, mein Flori, mein Niederlechner, mein Goat-Lechner, endlich mal jemand erkannt, was für ein geiler Spieler das ist.
Ist er ja auch.
Ja.
Nichts dagegen. Ich hätte auch nichts dagegen, wenn er bleibt. Aber mein Argument ist dann, wenn du eh schon so auf Kante genäht bist und auf jeden Cent gucken musst, verlängerst du dann mit einem Spieler, der quasi nur in der Kabine wichtig ist? Oder holst du für das gleiche Geld lieber einen, der dann auch regelmäßig spielen wird? Oder gibt's zwei Jugendspielern Verträge?
Auf jeden Fall, du verkaufst alles, auch am besten gleich Bobo Lum gleich mitverkaufen nach Leverkusen, damit wir den Goat-Lechner halten können.
Deshalb fand ich die Idee von Marc Schwitzki so charmant, der geht einfach nächste Saison zu 1860 München, ist er wieder in seiner Heimatregion, spielt auch noch für einen tollen Club und kann denen noch helfen.
Genau. Ja. Ach, ich werde auch wenn er nächste Saison unter Garantie nicht mehr sein, bei uns sein wird, werde ich ihn weiterverfolgen. Ich fand den vorher bei Augsburg schon extrem geil. Ich finde find den bei uns extrem geil. Und wenn er zu 60 geht, ist doch einfach nur gut.
Ja.
Ja, Spiel, nochmal Fazit zum Spiel. Wir haben es ja nun geil gewonnen. Ich bin extrem happy.
Kleines Ding, ganz zum Schluss noch. Dann war es wieder auffällig, dass wir tatsächlich den Gegenspielern sehr viel Raum gelassen haben wieder.
Ja.
Zum Ende hin, das war dann irgendwie gerade eine Situation, also von uns aus rechter Flügel, wo es dann, muss ja Gechter und Kenny gewesen sein, die dann quasi nur 3 Meter Abstand mit Leitservice gegeben haben.
Ja.
Das war dann wieder, also hat auch wieder der Schwitzki geschrieben, das ist halt eigentlich das perfekte Spiel. Du kommst schlecht rein, du kämpfst dich wieder rein, du gewinnst es noch und du hast aber trotzdem genügend Punkte, an denen du mit der Mannschaft arbeiten kannst. Für einen Trainer eigentlich das perfekte Spiel.
Ja, absolut. Also grundsätzlich finde ich es aber geil, dass die Jungs hinten raus den Dreier mitgenommen haben, ne? Die drei Eier sich ins blau-weiße Körbchen packen konnten zu Ostern. Finde ich super geiles Geschenk an uns Fans auch, an uns Mitglieder. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Es war nicht alles Gold, was da glänzte. Ich will aber nochmal darauf hinweisen, dass, und ich kann das, glaube ich, wirklich jetzt mal sagen, ich habe ja nun oft genug auf Kenny rumgehackt, ne? Der ist aber, genau wie Seevolk auf der anderen Seite, die sind halt beide so viel gekeult in dem Spiel, weil dieses Spiel halt so auf Messerschneide eigentlich die ganze Zeit war, weil es so körperbetont war, die mussten echt viel ackern und die Ulmer sind halt auch keine kleinen Spieler, ne? Und ich habe auch häufig auf kleinen Spielern rumgehackt und ich hacke auch immer noch auf Sesser und Dämme in der Kombi, geht das überhaupt nicht, auch vom körperlichen Faktor funktioniert das nicht mit den beiden auf der 6, aber Seevolk und Kenny haben wirklich gute Spiele gemacht und die waren platt und bei Seevolk hat man es auch irgendwann gesehen, der wurde ja auch irgendwann hinten raus ausgewechselt, der war Knülle, der war stehend K.O. und Kenny eigentlich auch. In manchen Szenen hast du gesehen, wenn er wieder 60 Meter auf der Uhr hatte, wie der sich dann mal kurz so Auszeiten genommen hat, weil der Ball vielleicht auf der anderen Seite war und sich mal auf seine Knie aufgestützt hat. Ne? Oder das eine Mal, wo er bei der Ecke irgendwie dann den Ball zur Ecke abgefälscht hat, einen Schuss und den irgendwo Richtung Bauchgegend gekriegt hat und dann halt einfach auch mal 30 Sekunden länger geblieben ist, liegen geblieben ist, ne? Um sich zu erholen. Die waren einfach platt am Ende. Ne?
Ja. Ist aber auch gut. Also,
ja.
Da hattest du ja in der ersten Saisonhälfte nicht das Gefühl, dass da irgendwie ein bisschen, dass da mal Kampf drin ist.
Nee, genau. Und das,
jetzt ist da Kampf drin.
Da ist jetzt Kampf drin und wie Leitl auch auf der PK gesagt hat, das ist die Mannschaft jetzt bereit, Widerstände auch mal anzunehmen und solche Spiele dann auch einfach zu drehen, ne? Und nach Hause zu holen.
Genau. Und wenn du jetzt immer für die letzten 20 Minuten Buchalakis einwechseln kannst, ist auch perfekt.
Geil, fand ich auch geil.
Und oder so.
Was ist passiert? Er kam aufs Feld. Der große Grieche kommt aufs Feld. Ne? Und er spielt die 6 nicht, er interpretiert sie. Und er war so geil. Er hatte gleich wieder einen Zuckerpass gespielt mit dem linken Innenrist über 15 Meter. Niemand spielt so schöne Zuckerpässe wie Buchalakis. Und er spielt ihn wieder genau dem Gegner in den Fuß, leider.
Also, ja.
Aber war geil.
Mir ist er tatsächlich nur aufgefallen, weil der gefühlt 50 Bälle hinten rausgeköpft hat.
Ja, das stimmt. Absolut. Also ich finde schon, ne, also bei einem Jux, ich finde schon, dass man bei Buchalakis einfach merkt, das hätte ich glaube ich letzte Woche schon mal gesagt, man merkt bei dem, dass der extrem viel Erfahrung hat. Der weiß schon, wo man stehen muss, der weiß, wann man auch ein bisschen Gas aus dem Spiel nimmt. Der weiß aber auch, wann es gilt, mit einem scharfen Pass durch die Schnittstelle jemanden in Szene zu setzen. Und das kann der auch alles. Der ist halt nur einfach langsamer als, weiß ich nicht, als ich selber.
Wahrscheinlich, ja.
Ja. Nee, aber ansonsten Top-Spieler immer noch. Auch, ich weiß, wie alt ist der mittlerweile? 34? Keine Ahnung, aber eigentlich ein Top-Spieler.
Irgendwas Mitte 30, Alter.
Ja, also der hilft dir nicht 90 Minuten, aber in dieser Rolle, dass du ihn hinten irgendwann bringst für 15, 20 Minuten, um dir da einen Punkt oder auch 3 zu sichern, ist ja genau der richtige Mann, absolut.
Ja, genau.
Hattest du mitbekommen, dass wir hohen Besuch hatten, weil ja nun Stuttgart auch nicht so weit weg ist von Ulm? Dass wir Maxi Mittelstädt auf der Tribüne hatten.
Ja, habe ich mitbekommen.
Im Trikot.
Im Torwarttrikot, oder nicht?
Im Torwarttrikot von seinem großen Freund Ernst. Die sind offenbar sehr, sehr eng befreundet.
Genau, in diesem schönen schwarzen.
Trikot hat er an.
Hatte meine Begleitung auch. Ja. Meine Begleitung, sage ich schon, jetzt kriege ich schon wieder Prügel hier, hatte meine Frau auch an.
Das ist aber auch eins der schönsten Trikots bei uns. Also ja. Ich finde ja dieses Jahr die Trikots, die wir bei uns so haben, ich finde die jetzt alle nicht so Bombe. Ich bin ja einer von wenigen, der sehr froh ist, dass wir zu Castore wechseln, weil mir die Designs da deutlich besser gefallen. Ob die jetzt qualitativ, ja, ob die jetzt qualitativ besser oder schlechter sind, kann ich gar noch nicht beurteilen, aber ich finde, die sehen also besser aus.
Nike sieht A, scheiße aus und B, du hast halt immer irgendwelche losen Fäden oder irgendwelche, also ist auch qualitativ einfach scheiße.
Ja, jedenfalls, ich finde das Nike Torwart-Trikot, das wir aktuell haben, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Und sollte ich mir jetzt im Sale noch ein Trikot kaufen von dieser Saison, ich hatte ja das Heimtrikot, das kam zu Hause an, ne, das hat mir überhaupt nicht gefallen, habe ich am Anfang der Saison wieder zurückgeschickt, hat mich also überhaupt nicht abgeholt in echt. Aber das Torwarttrikot finde ich wirklich schön. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich mir das noch hole. Das ist toll.
Bis Mitternacht kannst du noch versandkostenfrei bestellen.
Oha, es gibt Osterangebot. Habe ich gar nicht mitgekriegt.
Bis Mitternacht.
Okay, dann müssen wir gleich den Podcast jetzt beenden. Ich muss in den Shop.
Nein, Entschuldigung, gelogen. 23.59 Uhr.
Naja, immerhin. So, Maxi Mittelstädt auf jeden Fall, das wollte ich noch kurz erzählen. Also er war ja nicht nur da und dann auch im Hertha-Trikot, sondern bei mir hat er ja aus zwei Gründen so ein bisschen gelitten. Erstmal, weil er damals gegangen ist, obwohl er gerade noch seinen Vertrag irgendwie PK-mäßig oder Außenwirkungs... Nee, wie sagt man? Wenn man effekthaschend den Vertrag verlängert hatte und dann trotzdem nach Stuttgart gegangen ist und dann eben auch noch nach Stuttgart gegangen ist. Ne, das ist der zweite Grund, den ich scheiße fand, weil ich den... Also ja, hört man ja auch in unserem Intro, was wir von Stuttgart als... Vereinheiten, aber wurscht, hat mich jetzt so ein bisschen wieder versöhnt mit ihm, ne? Dass ich gesehen habe, dass er offenbar immer noch an seiner alten Ausbildungstruppe hängt und im zarten Alter von 28 sich nicht zu schade ist, dahin zu fahren im Hertha-Trikot und uns weiter zu supporten. Maxi, hast du gut gemacht.
Ja, der hängt tatsächlich noch sehr an Hertha, nach dem, was man so, also so über 5 Ecken bin ich ja tatsächlich an Autogrammkarten von ihm rangekommen.
Ja.
Und hab dann auch gleichzeitig noch mitgekriegt, ja, der ist halt wirklich Herthaner durch und durch. Der wollte da nie weg. Aber klar, zweite Liga kriegst ein Angebot aus der ersten und dann ziehen sie dir auch noch plattenhart schon wieder vor. Also.
Ja gut, wir haben natürlich auch, du hast ja recht, wir haben viel Scheiße gebaut damals, ja. Ne? Also wir haben ihn auch nicht sonderlich gut, also was heißt wir, die damals handelnden Personen haben ihn nicht sonderlich gut behandelt, den Eindruck hatte man schon, ne? Nichtsdestotrotz war ich als Fan und Mitglied schon sehr traurig, dass der damals gegangen ist.
Ja, natürlich.
Und war persönlich ein bisschen angepisst, ne?
Ja, aber für ihn persönlich ist es die absolut richtige Entscheidung, die kann man ihm auch nicht nachtragen. Und da bin ich, Ja, ich bin auch immer noch traurig, dass er weg ist, weil. Ja.
Klar. Aber dass der jetzt schon 28 ist, die Zeit verfliegt auch, finde ich, ne?
Ja.
Ist krass. Der kleine Maxi 28, naja.
Kannst du mal sehen, wie lange der bei uns war und immer nur die zweite Geige gespielt hat.
Ja, aber ehrlich. Ja. Aber wirklich, hast du recht. Ja, dürfen wir schon wieder die Frage aufstellen, wo wir eigentlich gelandet wären mit Leitl und Mihatovic, wenn wir die von Anfang an gehabt hätten? Oder kriegen wir dann wieder Hassbotschaften?
Da kriegen wir wieder Hassbotschaften, aber über die letzten 5 Spiele sind wir das beste Team der Liga, Punkt.
Ja, und die Statistik spricht dann deutlich für uns, würde ich sagen.
Also nicht nur gefühlt, sondern statistisch das beste Team der Liga, Punkt. Ja. Denkt euch den Rest.
So, wir brauchen jetzt, wenn ich es richtig gesehen habe, sind wir weit genug weg von den letzten beiden in der Tabelle. Da können wir nicht, also direkt absteigen können wir nicht mehr. Wir brauchen, im Grunde genommen ist es auch auf den Relegationsplatz sehr unwahrscheinlich, weil es ja jetzt 11 Punkte, glaube ich, Abstand sind. Es sind noch 12 zu verteilen, aber die Tordifferenz ja dann doch so gut ist, dass wir eigentlich so gut wie durch sind, wenn wir jetzt nicht die nächsten Spiele alle 6-0, 6-0, 6-0, 6-0
verlieren. Genau, wir haben 11 Punkte Vorsprung auf, tada, Ulm.
Das sollte also eigentlich
Wir haben jetzt andererseits aber auch nur noch 10 Punkte auf, wer ist da oben, Magdeburg?
Ah, du willst noch nach oben.
Ja, natürlich will ich noch nach oben. Den HSV kaufen wir uns noch.
Das sind die neuen Ziele. Die in der PK war es nämlich auch so, dass Leitl gefragt wurde, ja, das dass er so gefragt geil. Wurde irgendwie so, was denn jetzt mit den Zielen ist, wenn das Ziel also dann irgendwie Zielklassenerhalt erfüllt ist, dann sagte er so, ja, dann gibt's neue Ziele. Dann gab es eine Anschlussfrage des Journalisten, der dann sagte, ja, und dürfen wir erfahren, was denn für neue Ziele denn kommen? Und dann sagte er, da können wir uns dann nächsten Freitag drüber unterhalten.
Genau, wenn dann Freitag die Ziele erfüllt sind, können, was sind dann die nächsten Ziele? Ja, sagen wir Freitag. Fertig. Ja. Das ist so geil.
Ich finde den auch gut, ne, weil der halt einfach auch mit den Medien umgehen kann. Ne? Der benutzt nicht immer die gleichen Wortfloskeln, sondern der spricht wirklich ernsthaft mit den Journalisten. Er hat nicht nur Satzbausteine und Themenbausteine, sondern er sagt weitestgehend, was er denkt, mit Inhalt. Mhm. Und verpackt es dann und wann in einen kleinen, netten Kommentar. Und also er ist nicht zu viel. Weißt du, was ich meine? Er ist reduziert und trotzdem messerscharf. Und das finde ich super an ihm.
Ja, also die Frau sagt immer, es ist halt Berliner und Münchner. Beide einfach zugleich. Trocken und hauen da raus, wie sie meinen und fertig.
Ja, genau. Direkt nach dem Spiel kam dann die Meldung, dass Zecke zurücktritt. Mhm. Bevor wir auf den Inhalt oder bevor wir uns gleich den Kopf heiß reden werden, ob gut, schlecht oder wie auch immer oder was wir davon halten, das ist doch eine abgekartete Sache gewesen, dass es direkt nach dem Spiel passiert, oder nicht?
Also du meinst rein den Zeitpunkt?
Ja.
Ja, ich weiß aber, also nach dem Spiel ja. Ich habe gerade überlegt, hätten sie es zurückgehalten, wenn wir verloren hätten, aber ich glaube nicht.
Okay, darauf wollte ich nämlich hinaus. Ich hatte nämlich schon den Eindruck, dass man dann versucht, also dass man gezielt die Wahrscheinlichkeit des Abstiegs, das wollte man ausgeblendet haben, dass man dann mit der Meldung um die Ecke kommt. Ich glaube, wenn wir verloren hätten, hätten sie es nicht gesagt.
Gut, kann man. Das ist vielleicht auch schon ein bisschen Feststand. Sie sagten, naja, erst wenn wir wirklich sicher sind, wir steigen dann nicht mehr ab, dass wir das dann verkünden, weil dann haben wir Ruhe und dann, ne?
Ja.
Ja, gut, kann ich mitgehen.
Denkst du, dass er ganz raus ist oder denkst du, er wird zurück in die Akademie gehen?
Also ich denke, erstmal wird er auf jeden Fall raus sein. Komplett. Ja. Weil er ist ja komplett von sämtlichen Ämtern zurückgetreten.
Ja.
Dann irgendwie so 2 Jahre Pause oder was und dann vielleicht nochmal in die Akademie. Ja. Das könnte ich mir vorstellen, aber viel früher nicht, weil du bist Akademieleiter und dann sollst du auf einmal nur noch der Hampelmann der Akademie sein.
Ja. Nee. Muss ich Zecke oder müssen wir Zecke als Bauernopfer sehen?
Nein. Also ich glaube, da ist viel im Hintergrund gerade am Machen, am Tun, am Rumoren. Mhm. Vielleicht ist ja was dran an Jonas Bold. Mhm. Und das für mich Logischste, ich sage nicht, dass es stimmt, ich sage nur, das für mich Logischste wäre, dass klar war oder auch vielleicht auch so kommuniziert wurde, ey Zecke, das wird dann ab nächster Saison nichts mehr mit uns.
Ja.
Und dass er dann Herthaner genug ist und sie gesagt hat, okay, ich gehe jetzt freiwillig, dann müsst ihr mir keine Ablöse zahlen.
Ja, und mit erhobenem Gesicht gehen jetzt.
Ja, aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dadurch, dass er selber seine Ämter niederlegt, müssen wir keine Abfindung zahlen.
Ja, stimmt. Hast du recht.
Es kostet uns nichts.
Ja.
Und dadurch, dass er sagt, ab sofort sparen wir uns auch den Rest Gehalt für die Saison.
Ja.
Also ich glaube, das war von ihm wirklich charakterlich einwandfrei. Ich bin Herr Thaner. Wenn es klar ist, es geht hier nicht weiter, dann lege ich diesem Verein nicht auf der Tasche, sondern gehe jetzt sofort.
Ja, ja, also charakterlich darauf will ich auch gar nicht hinaus, ne? Das will ich nicht in Abrede stellen. Ja.
Nein, das wollte ich nur noch mal hier betonen, ne? Weil wir haben auch ihn oft genug kritisiert. Mhm. Das muss ich jetzt hier noch mal so genau betonen.
Ja, genau. Aber Bauernopfer im Sinne von, das war die Frage, versucht man darüber quasi dann auch Benny Weber zu halten? Weil es ging ja um eine schonungslose Aufarbeitung der Geschehnisse, die uns ja angekündigt wurde, ne? Gab ja auch diesen Brief, der nicht unterschrieben war. Versucht man darüber, auch weil man ja jetzt in Vorbereitung auf die neue Saison ist und es vermutlich auch schwierig werden würde, Benny Weber jetzt auch noch auszusortieren, versucht man den darüber zu halten, darüber, dass man Zecke denn den Medien oder den Fans oder den Mitgliedern zum Fraß vorwirft?
Nein, zum Fraß vorwerfen auf keinen Fall.
Ja.
Das glaube ich nicht. Ich glaube wirklich schon, dass gesagt wurde, okay, nach der Saison beenden wir die Zusammenarbeit.
Ja.
Und dass Zecke dann gesagt hat, okay, da gehe ich jetzt sofort, dann habt ihr genug Zeit, euch einen neuen zu suchen, ihr müsst mein Gehalt nicht weiterzahlen. Wir sind erstmal in sicheren Fahrwässern, bis Saisonende kriegt ihr es dann auch ohne mich hin. Und so, dass halt für ihn klar war, also es war halt klar, es geht nicht weiter und das war halt die beste Lösung für alle.
Mhm.
Weil er kein sein Gesicht waren, der Verein spart Geld und sie gehen halt so im Frieden auseinander.
Ja, und war es das dann aber insgesamt mit der schonungslosen Aufarbeitung schon? Nehmen wir an, Jonas Bold kommt jetzt und Zecke ist gegangen. War es dann, sind wir dann durch mit der Scharade oder mit der Reise nach Jerusalem?
Es gibt ja mittlerweile im Profifußball so eine Trennung zwischen Sportdirektor, Sportgeschäftsführer und was weiß ich, was da noch gibt. Dass der eine sich mehr so auf das Tagesgeschäft konzentriert.
Ja.
Und der andere quasi die gesamtsportliche Ausrichtung, die Strategie verantwortet.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass, also es kann sein, dass Weber noch geht. Es kann sein.
Mhm. Meinst du nach der Transferphase dann oder im Sommer dann?
Ja, so ungefähr, dass sie jetzt noch so, oder auch halt auch erst abwarten wollen, ob Bold oder wer auch immer dann da ist. Also ich glaube nicht, dass, es heißt ja immer, er soll oberhalb der Direktorenebene einsteigen, also Herrichs Job übernehmen.
Ja.
Dass sie dann quasi abwarten, was der dazu sagt, weil das wäre ja dann sein wichtigster Mitarbeiter im sportlichen Bereich.
Ja.
Kann mir dann auch vorstellen, dass seine Kompetenzen wirklich dann so beschnitten werden. Also beziehungsweise seine Kompetenzen sind ja jetzt größer als die eines Sportdirektors, weil Herrich ja immer gesagt hat, ich verstehe von Sport nichts, mach mal.
Ja.
Da war halt keine Kontrollinstanz drüber. Und dann kann ich mir jetzt wirklich vorstellen, dass sie dann zwei Möglichkeiten, entweder Weber geht oder dass Weber wirklich quasi nur das Tagesgeschäft verantwortet und dann die Kontrolle durch Bold oder wen auch immer hat.
Mhm.
Und dass der dann sagt, wir holen den Spieler und den Spieler und den Spieler, handeln mal die Verträge aus.
Ja. Naja gut, wir werden sehen, wie sich das, was da die Zeit bringt. Da wird bestimmt auch jetzt, ich meine, es sind jetzt noch 4 Wochen bis zum Ende der...
Oder, der Gedanke ist mir gerade gekommen, vielleicht übernimmt Weber jetzt auch die Akademie. Wieder
zurückgeht. Das ist natürlich auch ein sehr interessanter, das könnte, oh ja, das... Wow, das wäre aber ein krasser Move, den ich aber jetzt, wo du das so sagst, den würde ich vielleicht gar nicht so schlecht finden. So aufs Erste. Ohne jetzt genauer drüber nachgedacht zu haben, aber da kommt er her. Der hat ja die Akademie auch so wahnsinnig groß gemacht, die Talente da aufgebaut. Er kennt die Jungs alle. Er hat jetzt auch die Luft oben geschnuppert. Vielleicht war das Kontaktbuch nicht groß genug für Vertragsverhandlungen oder für die Sichtung und Scouting anderer Spieler von woanders her. Aber ich glaube, das würde mir gefallen, ehrlicherweise.
Ja, es ist natürlich die Frage, wie sie das intern dann verkaufen, ob er das so als Deklassierung empfindet oder als, ne?
Ja.
Das kommt ja noch das Ego dazu, aber rein von der Sache her, dann quasi, dass das Bold den Manager gibt und Weber dann die Akademie übernimmt, weil das sollte ja sowieso, Zeckes Aufgabe sollte ja sowieso wieder getrennt werden, weil das ist ja viel zu viel für einen, ne?
Ja. Also es ist eine interessante Idee, ich glaube aber, dass es wahrscheinlich so nicht kommen wird. Also ich glaube, ich halte es schon für wahrscheinlicher, dass Bold für Herrich kommt und Benny einfach bleibt, ne? Und man dann eben jetzt Zecke damit das große Reine machen dann möglicherweise beendet ist. Könnte ich mir vorstellen. Aber nun gut, wir werden sehen. Es wird noch, wie man so schön sagt, viel Wasser die Spree runterfließen. 4 Wochen sind es noch, dann ist die Runde beendet und dann geht das große Hauen und Stechen los und dann schauen wir mal, was passiert.
Genau.
Wir spielen am kommenden Freitag gegen Magdeburg, richtig?
Magdeburg, ja.
Was denkst du? Finalisieren wir da den Klassenerhalt oder?
Ja, also ein Punkt ist auf jeden Fall drin.
Denke ich auch, ne? Das ist auch so schön mit unserer Hertha, dass wir jetzt wieder an dem Punkt sind, wo man sagen kann, also wo man wieder positiv auf die Spiele zugeht und sich vorstellen könnte, ja, die hauen wir weg.
Genau. Ja.
War ja lange nicht so.
Genau, ja, aber ich denke schon. Also ein Punkt sollte mindestens drin sein.
Ja, es wird ja möglicherweise sowieso auch so sein, dass wir die Klasse denn nach dem Spiel selbst mit einer Niederlage dann auch halten, ne? Weil uns werden sich noch ein bisschen, glaube ich, die Punkte noch weggenommen. Ich habe jetzt die anderen Spiele nicht. Doch, genau, Fürth spielt gegen Ulm und Münster gegen Darmstadt. Es könnte also durchaus sein, dass wir selbst mit einer Niederlage denn durch sind.
Aber weißt du, was das Schöne ist? Wir könnten nach dem nächsten Spieltag vor Hannover 96 stehen.
Das wäre richtig geil, ja, hast du recht.
Schöne Grüße an Stefan Leitl, ich gönn dir das.
Ja, gönn dir definitiv. Dat. Wir sind da mit dir, auf jeden Fall. So, hast du noch was zu Hertha?
Nö, alles schick, alles schön, war eine geile Auswärtsfahrt, gerne wieder.
Ja. Wow. Möchtest du jetzt im letzten Segment lieber, dass ich noch singe, oder möchtest du lieber eine erweiterte Ostergeschichte hören? Weil wir sind jetzt schon bei einer Stunde und ich muss gleich zum Osterbrunch. Wie gesagt, nochmal für euch da draußen, es ist Ostermontag.
Dann mach lieber die Ostergeschichte. singen kannst du nächste Woche auch nochmal.
Ja, okay, alles klar. Die Ostergeschichte beginnt mit einer Frage. David, spann die Hasenöhrchen auf.
Löffel heißt das.
Ja, so recht. Hältst du es für möglich, dass Jesus, ne, der ja jetzt angeblich wieder auferstanden ist.
Oh Gott.
Ne, der ist doch jetzt wieder auferstanden, oder nicht? An Ostern.
Ja, heute.
So, genau. Da wurde ja der große Stein zur Seite gerollt und dann war er in seinem Mausoleum, war er plötzlich nicht mehr da. Naja, egal, ich will es nicht ins Lächerliche ziehen. Aber hältst du es für möglich, dass Jesus nicht nur nicht gestorben ist, sondern dass er dann als Nicht-Gestorbener einfach von seinem Raumschiff wieder abgeholt wurde, dass der Anunnaki-Chef gesagt hat, so, jetzt hast du genug Party da unten gehabt, jetzt holen wir dich, bevor die dich wirklich noch um die Ecke bringen, mit dem ans Kreuz genagelt und so weiter, jetzt holen wir dich da weg und jetzt fliegen wir dich nach Hause, nach Nibiru zurück.
Wie soll ich jetzt die Frage beantworten, bitte?
Ist auf jeden Fall keine Ja- oder Nein-Frage. Ich möchte deine Meinung.
Man kann nichts ausschließen.
Also pass auf, ich will es kurz aufklären. Ne? Ich glaube, wir hatten schon mal über die Anunnaki gesprochen. Das sind ja angeblich die Götterwesen aus der mesopotamischen Mythologie. Also so Sumerer, Babylonier und Assyrer aus den Überlieferungen. Da wird auf jeden Fall darüber gesprochen, heißt das. Weiß ich nicht, ich kann nicht Keilschrift lesen, aber so wird immer in der einschlägigen Fachliteratur gesprochen. Und angeblich steht in diesen Rollen von Qumran, die da irgendwo gefunden wurden, steht eben, dass diese Anunnaki ursprünglich vom Himmel gekommen sind. Ne? Vom Himmel, die vom Himmel auf die Erde kamen, so heißt es wortwörtlich übersetzt. Und sie sind die Fürsten des Himmels und der Erde. Und da gab es offenbar 12 Hauptgötter. Soll ich sie kurz aufzählen? Ja, mache ich. Danke, dass du das möchtest. Es gab Anu oder An, ne, je nach Übersetzung, den Himmelsgott, den obersten Gott. Und der hatte dann 2 Söhne, Enlil und Enki. Den Gott der Luft und des Windes und den Gott des Wassers und der Weisheit. Dann gab es halt noch ein paar andere, die Ninursag, Inanna, Utu, Nana. Ich will sie jetzt nicht alle runterbeten. Es gibt aber eine Theorie, das besagt, dass der Kollege Jesus, ne, den wir heute Jesus nennen, dass das einer aus den Brüdern Enlil und Enki ist. Weil in den religiösen oder sagen wir in den christlichen Geschichten gibt es ja auch Kain und Abel, ne, diese Geschichte. Und wie heißen die noch, die beiden, dieses Brüderpaar aus Rom?
Romulus und Remus.
Ja, danke. So, dass das im Grunde genommen immer die gleichen sind. Aber einer von diesen beiden ursprünglichen Enlil und Enki möglicherweise Jesus ist. Hältst du das für wahrscheinlich, David?
Und was ist da mit seinem Bruder? Was hat der gemacht in der Zeit, wo der Jesus gespielt hat?
Na, der eine war pro Menschen, der andere war gegen die Menschen. Der eine hat die Unterwelt und der andere quasi die Oberwelt befehligt. Und der eine war böse und der andere war schlecht. Und der Kollege Jesus war der Gute. Ich weiß jetzt nicht, ob das Enlil oder Enki war, da müsste ich nochmal nachlesen. Aber irgendwann haben sie gesagt, weißt du was, die sind da alle völlig wahnsinnig auf diesem verrückten Planeten. Mach mal, dass du da wegkommst.
Ja, also du willst meine fachliche Meinung dazu hören, ja?
Ja, absolut.
Gut.
Also ist es wahrscheinlicher, dass ein Raumschiff landet und den Jesus wieder abholt, oder ist es wahrscheinlicher, dass da ein Mensch wie du und ich plötzlich aus Wasser Wein macht und beim Auszug der Israeliten das Wasser teilen kann? Ach nee, das war Moses, glaube ich.
Meine fachliche Meinung ist, Terpentin sollte man nicht trinken. Das geht auf die Nerven, offensichtlich.
Mist.
Hört auf, Lack zu saufen, man stimmt euch
ein nicht. Das hättest du früher sagen müssen. Naja, gut. Also, wenn du mir die Frage nicht ernsthaft beantworten willst, dann werde ich dieses Thema jetzt
gleich zumachen. Also rein von der Wahrscheinlichkeit her wären es die Raumschiffe.
Siehste, Zachariah Sitchin hatte also recht in seinen 28, das in seinem 28-bändigen Werk. Ich wusste, dass du daran glaubst.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
So, wir sind durch für heute, David. Ich muss jetzt zum Osterbrunch. Du musst noch mehr Bier trinken, du musst Bayern noch genießen. Grüß mir die Heimat da unten.
Mach ich.
Ihr da draußen, passt auf euch auf. Habt noch ein schönes Osterfest. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dieser Folge, die wir jetzt extra zu Ostern trotz aller widrigen Umstände jetzt aufgenommen haben. Kommt gut durch die Woche. Bleibt gesund. Grüßt mir die Außerirdischen. Passt auf euch auf und ha ho he.
Ja, ich trinke jetzt noch ein Bierchen und dann gehe ich das Fenster schön reparieren. Ne? Und so. Ach, das war was auch immer das für ein Dialekt sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ja, habt eine schöne Woche. Gewinnt gegen Magdeburg. Ich werde nicht da sein, aber ne, habt Spaß, habt Freude. Erschlagt nicht euren Kerl zu Hause, weil der wieder nur dummes Zeug labert. Hab ich das vergessen?
Servus.
Servus. Genau. Servus. Bis denne. Hau he.
Keine Ahnung. Wunderbar.